Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Zurzeit sind wir dabei, das dritte Buch Mose näher kennenzulernen. Als Handbuch für den Priesterdienst habe ich es schon ein paar Mal bezeichnet, denn tatsächlich handelt es im Wesentlichen vom Dienst der Priester an der Stiftshütte. Und ein Großteil ihres Dienstes bestand darin, bestimmte Opfer in festgelegten Zeitabständen darzubringen und Menschen aus dem Volk dabei zu helfen, wenn sie ein persönliches Opfer darbringen wollten. Bestimmte Handlungen, wie das Schlachten eines Opfertieres, mussten diese Laien selbst erledigen, aber manches blieb eben auch den Priestern vorbehalten. Also, das dritte Buch Mose als Handbuch für den Priesterdienst zu bezeichnen, ist sicher nicht falsch. Aber das vor uns liegende Kapitel 10 fällt nun doch in eine andere Kategorie. Es handelt von dem Ungehorsam zweier Priester Gott gegenüber und von den schwerwiegenden Folgen. Wie wir bereits festgestellt haben, besteht das dritte Buch Mose hauptsächlich aus Anweisungen, Vorschriften und Gesetzen. Das 10. Kapitel fällt nun völlig aus dem Rahmen, denn es ist ein Bericht und handelt von einem wirklich tragischen Vorfall. Doch an dieser Stelle zunächst ein kurzer Rückblick. Nachdem die Stiftshütte genau nach den Anweisungen Gottes fertiggestellt worden war, kam die israelitische Gemeinde zusammen, um bei der Amtseinführung der allerersten Priester dabei zu sein. Aaron wurde zum Hohenpriester und seine vier Söhne zu gewöhnlichen Priestern geweiht. In Kapitel 9 wurde dann geschildert, wie sie ihre ersten Opfer darbrachten und wie sich Gottes Herrlichkeit dem ganzen Volk zeigte. Das war ein sicheres Zeichen dafür, dass Gott die Opfer angenommen und den Menschen ihre Sünden vergeben hatten. Das Volk war außer sich vor Freude. Sie frohlockten und fielen auf ihr Antlitz, hieß es am Ende von Kapitel 9. Doch nun schließt sich also mit Kapitel 10 ein Bericht an, der von Auflehnung und Ungehorsam handelt. Zwei der vier Söhne Aarons begehen eine schwerwiegende Verfehlung. Worum geht es? Nun, aus heutiger Sicht mag man die Sache an sich, die da passiert ist, als nicht so bedeutsam empfinden. Doch unser Urteil darüber ist auch gar nicht gefragt. Entscheidend ist, dass Nadab und Abihu, zwei der vier Söhne Aarons, etwas taten, was Gott zuvor ausdrücklich verboten hatte. Es ging um das Räucherwerk, also um eine Mischung wohlriechender Substanzen, die für den Dienst an der Stiftshütte nach einem speziellen Rezept zubereitet wurde. Beim Verbrennen des Räucherwerks entfaltete sich ein wunderbarer Geruch. Als Mose auf dem Berg Sinai Gottes Gesetz erhalten hatte, ging es unter anderem auch um dieses Räucherwerk. Im zweiten Buch Mose Kapitel 30 kann man nachlesen, dass Mose eine ganz genaue Rezeptur zur Herstellung des Räucherwerks bekam und dazu die Anweisung für den Räucheraltar. Diese Anweisung lautete: Und Aaron soll darauf verbrennen gutes Räucherwerk jeden Morgen, wenn er die Lampen zurichtet. Desgleichen, wenn er die Lampe anzündet gegen Abend, soll er solches Räucherwerk auch verbrennen. Das soll das tägliche Räucheropfer sein vor dem Herrn bei euren Nachkommen. Ihr sollt aber kein fremdes Räucherwerk darauf tun. Wer gegen eine Anweisung verstieß, die so eindeutig formuliert war, ja, der musste eben mit harten Konsequenzen rechnen, wenn er dagegen verstieß. Doch, um es gleich vorwegzunehmen, Nadab und Abihu wurden von Gott mit dem Tod bestraft. Ich möchte allerdings überhaupt nicht erst versuchen, Gottes Handeln zu rechtfertigen. Denn grundsätzlich ist es immer der Mensch, der sich vor Gott rechtfertigen muss. Diese Tatsache wird gerade auch von Christen häufig vollkommen ausgeblendet. Dabei gibt es im Neuen Testament eine ganze Reihe von Bibelstellen, die mit großem Ernst davon sprechen, dass Gott Rechenschaft fordert, Gehorsam verlangt und Menschen zuweilen auch bestraft. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, heißt es beispielsweise im Hebräerbrief Kapitel 12. Oder im 2. Korintherbrief schreibt der Apostel Paulus: Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Und noch einmal zurück zum Hebräerbrief. In Kapitel 12 findet man dort die Warnung: Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entronnen sind, die den abwiesen, der auf Erden redete, wie viel weniger werden wir entrinnen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel redet? Meines Erachtens gehört es zu den großen Tragödien unserer Zeit, dass Menschen meinen, sich ungestraft über Gottes Wort hinwegsetzen zu können. Und sogar Christen meinen, dass man manche Anweisungen Gottes nicht so genau nehmen müsse. Schauen wir uns nun also den Bibeltext an, der im Mittelpunkt dieser Sendung steht. Aus dem 3. Mosebuch, Kapitel 10, lese ich die beiden ersten Verse. Dort wird berichtet: Und Aarons Söhne Nadab und Abihu nahmen ein jeder seine Pfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten so ein fremdes Feuer vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da fuhr ein Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, dass sie starben vor dem Herrn. Wie vorhin schon angedeutet, man könnte meinen, die Todesstrafe sei für die begangene Übertretung zu hart. Aber es heißt hier ausdrücklich, sie brachten so fremdes Feuer vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ging es hier um einen willentlichen, vorsätzlichen Ungehorsam gegenüber Gott. Wie bereits erwähnt, wurde das Räucherwerk für die Stiftshütte nach einem ganz bestimmten Rezept hergestellt. Das mag manch einen zu der Vermutung veranlasst haben, dass diese Rezeptur von Nadab und Abihu eigenmächtig abgewandelt wurde. Aber das scheint mir eher unwahrscheinlich. Drei andere Möglichkeiten sind meines Erachtens eher in Betracht zu ziehen. Erstens, vermutlich zündeten sie das Räucherwerk nicht mit den glühenden Kohlen vom Brandopferaltar an, also mit dem Feuer, das Gott selbst entzündet hatte und dessen Glut fortan von den Priestern am Glühen gehalten werden sollte. Doch das Entzünden des Räucherwerks an den Kohlen des Brandopferaltars wäre vermutlich ihre Pflicht gewesen. So wurde es jedenfalls gemacht am großen Versöhnungstag, wie aus einer Schilderung in Kapitel 16 hervorgeht. Dort heißt es: Und Aaron soll eine Pfanne voll Glut vom Altar nehmen, der vor dem Herrn steht, und beide Hände voll zerstoßenen Räucherwerks, und es hinein hinter den Vorhang bringen. Ebenso wurde nach dem Aufstand der Rotte Korach verfahren, wie man im 4. Buch Mose, Kapitel 17 nachlesen kann. Ich ziehe daraus die Schlussfolgerung, dass diese Methode, das Räucherwerk anzuzünden, die einzig zulässige war. Nadab und Abihu wollten demnach also ihr eigenes Ding drehen. Eine zweite Möglichkeit, warum sie von Gott bestraft wurden, könnte darin bestehen, dass der Zeitpunkt, den sie ausgesucht hatten, nicht mit Gottes Anweisung übereinstimmte. Am Ende von Kapitel 9 wurde berichtet, wie die Opferhandlungen beendet wurden, und danach erschien die Herrlichkeit des Herrn allem Volk. Ich könnte mir vorstellen, dass Nadab und Abihu am selben Tag das Räucherwerk anzündeten, weil sie ausprobieren wollten, ob sich Gottes Herrlichkeit ein zweites Mal zeigen würde. Aber solch eine Sondervorstellung widersprach völlig dem überaus ernsten Sinn einer Opferhandlung. Auch die Tatsache, dass Aaron als Hoherpriester von dieser ganzen Aktion anscheinend nichts wusste, sollte uns zu denken geben. Wie Nadab und Abihu möglicherweise gehandelt haben, indem sie Gott herausforderten, ein zweites Mal seine Herrlichkeit zu zeigen, das mag uns heute als unreif und leichtsinnig erscheinen. Aber ich selbst habe schon Gottesdienste miterlebt, bei denen ich den Eindruck hatte, dass die Organisatoren am liebsten ein zweites Pfingstwunder herbeigezwungen hätten. Dabei wirkt Gottes Geist, wo und wann er will. Und wir sollten uns einfach bereithalten und Gott gehorchen. Eine dritte Möglichkeit möchte ich noch nennen, die als Grund dafür in Frage kommt, dass Nadab und Abihu von Gott mit dem Tode bestraft wurden. Vielleicht, indem sie hinter den Vorhang traten, der in der Stiftshütte das Heilige vom Allerheiligsten trennte. Und das war ausdrücklich verboten. Diese Vermutung, wird durch eine Aussage gestützt, die im dritten Buch Mose am Anfang von Kapitel 16 zu finden ist. Dort heißt es: Und der Herr redete mit Mose, nachdem die zwei Söhne Aarons gestorben waren, als sie vor dem Herrn opferten, und sprach: Sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum gehe hinter den Vorhang vor den Gnadenthron, der auf der Lade ist, damit er nicht sterbe. Denn ich erscheine in der Wolke über dem Gnadenthron. Es scheint so, als ob dieses Verbot etwas mit dem Verhalten von Nadab und Abihu zu tun haben könnte. Trotzdem empfinden viele Menschen Gottes Reaktion auf das Fehlverhalten der beiden Priester als zu heftig. Aber hier zeigt sich eben, dass Gott in seinem Handeln völlig souverän ist. Keiner kann ihm dreinreden. Und wer mit ihm in Kontakt treten möchte, muss seine Bedingungen akzeptieren. Das gilt übrigens auch, wenn Christen ihr Leben nach Gott ausrichten wollen. Auch dann gilt der Grundsatz, den der Prophet Samuel so formulierte: Gehorsam ist besser als Opfer. Als erschreckend finde ich übrigens die Tatsache, wie schnell das Gericht über Nadab und Abihu hereinbrach. Offenbar ohne Vorwarnung. Auch im Neuen Testament wird ein solcher Fall geschildert. Hananias und Sapphira hatten einen Acker verkauft und wollten den Erlös für die Gemeindearbeit spenden. Nun hätten sie natürlich die Freiheit gehabt, den ganzen Betrag, nur einen Teil davon oder auch gar nichts zu spenden. Nun, sie entschlossen sich für die zweite Möglichkeit, spendeten einen Teil, taten dann aber so, als ob sie den ganzen Erlös gespendet hätten. Petrus durchschaute die Sache und sagte zu Hananias: Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Und weiter wird berichtet: Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Nur wenig später erleidet seine Frau Sapphira dasselbe Schicksal. Das war nun also ein Beispiel aus dem Neuen Testament, das zeigte, wie schnell und unerbittlich Gott mitunter in das Geschehen eingreift. Aber es kann auch passieren, dass Gott auf eine Art und Weise eingreift, die von vielen Menschen kaum bemerkt oder nicht als Strafe Gottes wahrgenommen wird. Im ersten Korintherbrief geht der Apostel Paulus auf das Fehlverhalten einiger Christen ein und schreibt dann: Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen. Ich muss Ihnen gestehen, dass mir dieser Vers wirklich Unbehagen bereitet, weil er mich zutiefst verunsichert. Muss ich mir demnächst von jemandem sagen lassen: Bei euch in der Gemeinde stimmt etwas nicht, denn in den letzten Monaten sind so und so viele Leute krank geworden? Nun, ich denke, dass der Apostel Paulus mit besonderer Vollmacht ausgestattet war, um eine solche Feststellung treffen zu können. Außerdem bin ich froh, dass er hinzufügt: Wenn Gott Menschen mit Krankheit oder Tod bestraft, heißt das noch lange nicht, dass sie dadurch ihr Seelenheil verlieren. Im ersten Korintherbrief Kapitel 11 schreibt Paulus wörtlich: Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt. Achtung, und jetzt kommt's: Damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Ich persönlich bin davon fest überzeugt, dass niemand, der ein Kind Gottes ist, von Gott verstoßen wird. Aber dass Gott strafen kann, steht für mich ebenso außer Frage. Wenden wir uns nun wieder unserem ursprünglichen Bibeltext zu. Aus dem dritten Mosebuch, Kapitel 10, lese ich nun die Verse 3 bis 5. Aarons Söhne Nadab und Abihu wurden also von Gott mit dem Tode bestraft. Da sprach Mose zu Aaron: Das ist's, was der Herr gesagt hat. Ich erzeige mich heilig an denen, die mir nahe sind, und vor allem Volk erweise ich mich herrlich. Und Aaron schwieg. Mose aber rief Mischael und Elizaphan, die Söhne Usiels, des Oheims Aarons, und sprach zu ihnen: Tretet hinzu und tragt eure Brüder von dem Heiligtum hinaus vor das Lager. Und sie traten hinzu und trugen sie hinaus mit ihren leinenen Gewändern vor das Lager, wie Mose gesagt hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Nachricht vom Tod der beiden Söhne Aarons schnell herumsprach. Einige kamen gewiss zur Stiftshütte und wollten die Leichen der beiden jungen Männer sehen. Und in dieser Situation zitierte Mose einige Worte Gottes, um den neugierig gewordenen Leuten eine Erklärung für das Gericht zu geben, das Gott an Nadab und Abihu vollzogen hatte. Dass sich Gott, wie es hier heißt, als heilig erzeigt und als herrlich, also als mächtiger Herr erweist, kann eben auch bedeuten, dass er ungehorsame Menschen in ihre Schranken weist. Aaron schweigt in dieser Situation. Innerlich muss er seinem Bruder Mose Recht geben. Ja, Nadab und Abihu haben sich an Gott versündigt und wurden deshalb bestraft. Aber als Vater trauert er natürlich um seine beiden Söhne. Doch wie es scheint, hegt er keinen Groll gegen Gott. Stillschweigend fügt er sich dem Handeln Gottes. Übrigens ist bereits im zweiten Buch Mose eine Warnung an die Priester zu finden. Sie sollten nicht unvorbereitet oder auf ungehörige Weise vor Gott treten. Da heißt es, auch die Priester, die sonst zum Herrn nahen dürfen, sollen sich heiligen, dass sie der Herr nicht zerschmettere. Die Leichen von Nadab und Abihu wurden von zwei herbeigerufenen Vettern vor die Stiftshütte getragen. Denn Nadabs und Abihus Brüder waren ja ebenfalls Priester und sollten durch das Berühren der Toten nicht kultisch unrein werden. Obwohl Nadab und Abihu durch ein Feuer getötet wurden, blieben ihre leinenen Gewänder, wie Vers 5 andeutet, seltsamerweise erhalten. Den Menschen an der Stiftshütte muss sich ein schreckliches Bild geboten haben. Ausgerechnet zwei Priester, die ausgesondert waren für den Dienst an der Stiftshütte, wurden von Gott getötet. Aus dem dritten Mosebuch, Kapitel 10, lese ich nun die Verse 6 und 7. Da sprach Mose zu Aaron und seinen Söhnen Eleazar und Itamar, ihr sollt euer Haupthaar nicht wirr hängen lassen und eure Kleider nicht zerreißen, dass ihr nicht sterbet und der Zorn über die ganze Gemeinde komme. Lasst aber eure Brüder, das ganze Haus Israel, weinen über diesen Brand, den der Herr angerichtet hat. Ihr sollt auch nicht hinweggehen von der Tür der Stiftshütte. Ihr würdet sonst sterben, denn das Salböl des Herrn ist auf euch. Und sie taten, wie Mose sagte. Aaron und seinen beiden noch lebenden Söhnen wurden nun gewisse Beschränkungen auferlegt. Sie sollten äußerlich keine Trauer zeigen. Das ist gemeint mit das Haupthaar nicht wirr hängen lassen und die Kleider nicht zerreißen. Besonders das Zerreißen der Kleider war damals ein Zeichen der Trauer. Zwei Gründe gab es dafür, warum Aaron, Eleazar und Itamar nicht trauern sollten. Erstens, weil das Salböl des Herrn auf ihnen war. Das heißt, sie waren ausgesondert, um das Volk vor Gott zu vertreten. Sie mussten ihren Dienst fortsetzen, damit es weiterhin einen Mittler gab zwischen Gott und dem Volk Israel. Der zweite Grund bestand wohl darin, dass ein Befolgen der üblichen Trauerbräuche in diesem Fall wie ein Protest gegen Gottes Gerichtshandeln gewirkt hätte. Das wollte Mose mit seiner Anordnung unbedingt verhindern. Weiter ab Vers 8. Der Herr aber redete mit Aaron und sprach, du und deine Söhne, ihr sollt weder Wein noch starke Getränke trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit ihr nicht sterbt. Das sei eine ewige Ordnung für alle eure Nachkommen. Aus dieser Anweisung könnte man schließen, dass Nadab und Abihu möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol standen, als sie gegen Gottes Anordnung verstießen. Doch darüber möchte ich lieber nicht spekulieren. Doch eines kann man sicher sagen. Die Priester sollten stets mit klarem Verstand, nüchtern und gewissenhaft Gott dienen. Demgegenüber gab und gibt es religiöse Strömungen, Kulte und Religionen, die den Gebrauch von Rauschmitteln durchaus befürworten. Ich lese weiter ab Vers 10. Gott sprach zu Aaron, Ihr sollt unterscheiden, was heilig und unheilig, was unrein und rein ist. Und Israel lehren alle Ordnungen, die der Herr ihnen durch Mose verkündet hat. Aus einigen Stellen in der Bibel kann man schlussfolgern, dass der Genuss von Wein durchaus üblich war. Übrigens auch zur Zeit des Neuen Testaments. Manche Christen allerdings hätten, wenn sie damals schon gelebt hätten, Jesus bestimmt davon abgehalten, bei der berühmten Hochzeit zu Kana Wasser in Wein zu verwandeln. Aber das macht die Anweisung Gottes an Aaron deutlich, Wein kann eben auch die Sinne vernebeln, so dass keine zuverlässige Unterscheidung mehr zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen getroffen werden kann. Moralische Werte wirken dann verzerrt, Zügellosigkeit ist dann eine der möglichen Folgen. Das alles passt jedoch überhaupt nicht zu einem Priester, der die Satzungen Gottes genau befolgen und auch an das Volk weitergeben soll. Deshalb fordert Gott Aaron und mit ihm seine Söhne auf Wein und starke Getränke zu verzichten. In unserem Bibeltext folgen nun ab Vers 12 einige Opfervorschriften, die ganz offensichtlich mit dem Fall Nadab und Abihu in Verbindung stehen. Es wird berichtet, und Mose redete mit Aaron und mit seinen Söhnen Eleazar und Itamar, die ihm noch geblieben waren, nehmt das Speisopfer, das übrig geblieben ist, von den Feueropfern des Herrn, und esst es ungesäuert bei dem Altar, denn es ist ein hochheiliges. Ihr sollt es aber an heiliger Stätte essen, denn das ist dein und deiner Söhne Anrecht an den Feueropfern des Herrn, denn so ist's mir geboten. Auch die Brust des Schwingopfers und die Keule des Hebopfers sollst du mit deinen Söhnen und deinen Töchtern essen an reiner Stätte, denn solches Anrecht an den Dankopfern Israels ist dir und deinen Kindern gegeben. Denn diese Keule und diese Brust soll man zu den Feueropfern des Fettes bringen, dass sie als Schwingopfer geschwungen werden vor dem Herrn. Es gehört dir und deinen Söhnen als ewiges Anrecht, wie der Herr geboten hat. Mose wiederholt hier die Vorschriften, die das Speisopfer und das Dankopfer betreffen. Ein Teil des Opfers sollte an heiliger Stätte verzehrt werden, und zwar im Vorhof der Stiftshütte neben dem Brandopferaltar. Das Brustfleisch des Schwingopfers dagegen und die Keule des Hebopfers sollten, wie es hier heißt, an reiner Stätte verzehrt werden. Diese Teile konnten die Priester vermutlich mitnehmen und in ihren Häusern essen, die kultisch rein waren. Weiter ab Vers 16. Und Mose suchte den Bock des Sündopfers und fand ihn verbrannt. Und er wurde zornig über Eleazar und Itamar, Aarons Söhne, die ihm noch geblieben waren, und sprach, »Warum habt ihr das Sündopfer nicht gegessen an heiliger Stätte? Denn es ist ein hochheiliges, und der Herr hat es euch gegeben, dass ihr die Schuld der Gemeinde wegnehmen und sie vor ihm entsühnen sollt. Siehe, sein Blut ist nicht in das Heilige hineingebracht worden. Ihr solltet das Opfer im Heiligen gegessen haben, wie ich geboten hatte.« Schon wieder ein Verstoß gegen die Opfervorschriften. Mose ist richtig sauer. Aber offenbar haben Eleazar und Itamar nicht absichtlich dagegen verstoßen. Und so bleibt dieser Verstoß gegen die Opfervorschriften ungestraft, wenn man mal von der Strafpredigt des Mose absieht. Ich lese weiter ab Vers 19. Aaron aber sprach zu Mose, siehe, heute haben sie ihr Sündopfer und ihr Brandopfer vor dem Herrn geopfert, und es ist mir so ergangen, wie du siehst, und ich sollte heute essen vom Sündopfer? Sollte das dem Herrn gefallen? Als Mose das hörte, ließ er sich's gefallen. Aaron nimmt seine beiden Söhne also in Schutz. Was er Mose als Antwort gibt, kann man auch so übersetzen. Meine Söhne haben heute sowohl ihr Sündopfer als auch ihr Brandopfer dargebracht. Und ich habe heute solch ein schreckliches Unglück miterlebt. Hätte es da dem Herrn gefallen, wenn ich das Sündopfer heute gegessen hätte? Appetitlosigkeit und das Gefühl, für den Priesterdienst unwürdig zu sein, kennzeichnen die augenblickliche Situation. Und Mose zeigt dafür dann auch Verständnis. Bestimmt hätte der alte Aaron an diesem Tag am liebsten sein Amt als Hoherpriester aufgegeben. Zum Schluss dieser Sendung möchte ich kurz zusammenfassen, welche Botschaft ich persönlich aus dem 10. Kapitel des 3. Mosebuches in meinen Alltag mitnehme. Nun, was auch immer genau vorgefallen sein mag, Nadab und Abihu haben sich Gott gegenüber respektlos verhalten, indem sie offenbar mit voller Absicht gegen seine Anweisungen gehandelt haben. Dafür wurden sie hart bestraft. Dazu hatte Gott das Recht, weil er eben Gott ist. Daraus ziehe ich wiederum den Schluss, dass ich mich unbedingt danach richten sollte, was Gott von mir will, beziehungsweise danach, was er für mich vorgesehen hat. Und ich stelle fest, Gott hat nur Gutes mit mir vor. Es wäre töricht, mich dagegen aufzulehnen. Sein Weg, um mich mit ihm zu versöhnen, führt über seinen Sohn Jesus Christus. Diesen Weg will ich im Gehorsam gehen. Jesus hat einmal über sich selbst gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Im 11. Kapitel des 3. Mosebuches geht es um reine und unreine Tiere. Die Kriterien, die dabei angewendet wurden, sind für uns heute teilweise kaum noch nachvollziehbar. Ja, manches wirkt sogar ziemlich skurril. Andererseits spielte das Rein- oder Unreinsein bis in die Zeit des Neuen Testaments hinein eine wichtige Rolle. Also versuchen wir ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind.